Riesenland, eine Seltkörner-Geschichte. Geschrieben von Jens W. Kroker, gesprochen von Julia Dechert. Der Schnee rieselte gemächlich über die hügeligen Fjorde herab. Elsmar, Himmelsgöttin, Herrin über Wetter und Gezeiten, hauchte das allgegenwärtige Weiß sanft über die Landschaft. Es war jene Zeit nach dem großen und vor dem kleinen Winter, in der es langsam wärmer wurde. In ein paar Wochen würde der Schnee schmelzen und die Ebene hinter den Fjorden würde beackert werden können. Noch lag der Schnee jedoch kniehoch. Vier Gestalten stapften mühselig hindurch. Im Gewirr der Schneeflocken waren sie zunächst nur schemenhaft, dann immer deutlicher zu erkennen. Da war ein blonder Jüngling mit heller Haut und Sommersprossen im Gesicht, der aussah wie die Manifestation des Liebesgottes Ottlot selbst. Die Augen blau, die Nase rot von der Kälte, gekleidet in Fuchspelze und bunte Stoffflicken mit vielen Knochen von Hasen und anderen Tieren als Schmuck. Neben ihm lief eine Frau, auch noch jung, in der Mitte ihrer Zwanziger, mit kurzem braunem Haar und einem narbigen, kantigen Gesicht. Sie war muskulös und drahtig, etwas größer als der Bursche und trug ein großes Bündel auf dem Rücken. An ihrer Hüfte baumelte ein Schwert. Links von ihr lief eine weitere Frau, älter, vielleicht um die 40, mit langen, hageren, aber feinen Zügen und sehr ausgeprägten Wangenknochen. Ihre blasse Haut glich fast der Farbe des Schnees, ihr langes Haar indes war schwarz wie die Nacht. Sie trug eine lange schwarze Kutte aus Fell und Rabenfedern, und von ihrer Haut sah man nur die vollständig mit Runenzeichen tätowierten Hände. Die junge Frau mit dem Schwert drehte sich ein wenig und sagte etwas zu den anderen, und nun konnte man sehen, dass das Bündel auf ihrem Rücken gar keines war, sondern ein Mensch, der auf ihr festgebunden war. Es war ein kleiner, dürrer Mann ohne Kopfhaar, aber in ein dickes Bärenfell gewickelt mit einer Fellmütze auf dem Kopf. Er war so dürr und knochig, dass man ihn auf den ersten Blick für ein Skelett hätte halten können, und er war so alt und faltig, dass man sich fragte, ob er überhaupt noch lebte. Langsam stapfte die Gruppe durch das Schneegewirr und das weite Tal hinter dem Fjord. Immer wieder ragten riesige Felsen aus der Ebene, die im Süden und Westen von Hügelketten umrahmt und im Norden und Osten vom Meer begrenzt waren. Die Fjordlandschaften von Nord waren zerklüftet, eng, voller Windungen und Biegungen, mit nur wenigen weiten Ebenen, die dann häufig von Wald überwuchert waren. Eine Landschaft wie diese hier, weit und voller Felder, wenn auch gerade unbewirtschaftet, war selten. Kleine Bauernhäuser tauchten immer wieder aus dem Schneegestöber auf. Momentan waren sie unbewohnt, weil die Bauern in der Winterzeit meist im Dorf bei ihren Verwandten lebten und erst im kleinen Winter die Meilen ins Land zurückkehrten, um die kurze Anbauphase zu nutzen. Dieses Land, alt und ehrwürdig und so ungewöhnlich für die Fjorde, war bekannt als Riesenland. Die alten Sagen erzählten, dass die Riesen einst hier auf der Ebene ihre Waffen geschmiedet und so mit Hammer und Amboss die Landschaft platt und gerade geschlagen hätten. Und aus den Werkzeugen, die liegen gelassen wurden, entstanden die allgegenwärtigen Felsen. Die jüngere Frau, die ein wenig vorausgegangen war, weil sie etwas gesehen hatte, blieb nun stehen und hob die Hand, damit die anderen warteten. Dann schlich sie voran und betrachtete ein Bauernhaus genauer, das im Schneegestöber nur schlecht zu erkennen war. Es war völlig zerstört. Das Dach war abgerissen, zwei Wände zersplittert, das Innere lag wie die Eingeweide eines Rehs verteilt vor dem Haus. Werkzeuge, ein Bett, ein alter zerbrochener Stuhl, die Kriegerin lauschte in die Umgebung. Ihre Sinne waren schärfer, als es die Natur eigentlich erlaubt hätte, und sie konnte jedes kleine Geräusch in einem Umkreis von einer Meile hören, wenn sie sich konzentrierte. Mehrere Ratten, die sich unter dem Gebäude in engen Gängen tummelten, ein Hase, der durch den Schnee eilte, ein Adler weit oben, der ihn erblickte und den Sturzflug einleitete, hinter sich das rasselnde Atmen des alten Mannes auf ihrem Rücken, die kontrollierten Atemzüge der älteren Frau, das nervöse Dribbeln des Jungen, das er einfach nie unterließ. Der Name der Lauscherin war Reika. Sie war die Redari der Gruppe, die Beschützerin der anderen. Noch roch sie die letzten Reste des Schweißes an den Möbeln, den Ruß im zerbrochenen Ofen, die Gerüche von Essen, die sich ins alte Holz gefressen hatten. Wieder lauschte sie, oder fühlte vielmehr, und spürte, dass hier etwas Gewaltsames geschehen war, etwas von großer Tragweite, die sie nicht ermessen konnte. Sie drehte sich um und betrachtete die anderen beiden, die etwas weg von ihr warteten und ebenfalls die Landschaft ins Auge nahmen. Der Junge wirkte unbekümmert, ein wenig abwesend und wie immer gelangweilt. Er bewegte sich wiegend hin und her, als lausche er einem Lied oder träume in den Tag hinein. Aber Reika wusste, dass dies nicht der Fall war. Er hieß Liv und war die Maid der Gruppe. Sie hatten ihn vor einem halben Jahr in einem Dorf im Norden aufgegabelt, wo er die Geister des Dorfes durcheinandergebracht und für allerlei Chaos gesorgt hatte. Was er hier und jetzt sah oder verstand, war unmöglich zu sagen. Die Frau neben ihm blickte indes nicht zum Haus oder in die Landschaft, sondern gezielt zu einem großen, grauen Felsen, der etwa 100 Meter von dem zerstörten Haus entfernt aus dem Boden ragte, wie ein Zahn aus dem Kiefer eines Riesen. Sie kniff die Augen zusammen und schien irgendetwas erkennen zu wollen. Sie war die Mutter der Gruppe. Ihr Name war Selena.
»Dreh dich mal um, Kind«,
sagte eine alte, krächzende Stimme auf ihrem Rücken, leise und etwas ungeduldig.
»Ich will den Felsen auch sehen.«
Reika seufzte und drehte sich so, dass das Bündel auf ihrem Rücken den Felsen in Augenschein nehmen konnte. Die Gestalt war so alt, dass sie getragen werden musste. Es war die Uralte der Gruppe. Sein Name war Garn, und wie alt er genau war, wusste niemand in Nord zu sagen.
»Ein seltsamer Felsen«,
flüsterte Garn mit zahnlosem Lächeln vor sich hin und blickte dann mit den entzündeten Augen hinüber zu Selena. Die nickte. Sie sprachen nicht miteinander. Aber es schien auch nicht nötig.
»Hier ist niemand mehr«, sagte Reika. »Was hat das Haus zerrissen?«
Liv war nun zu ihnen gekommen und blickte an Reika vorbei zu den Ruinen. »Die Ratten haben ein lautes Geräusch gehört und dann ein Beben und dann ist alles über ihnen zusammengebrochen«, sagte er offensichtlich amüsiert. »Außerdem beschweren sie sich darüber, dass es keinen Schinken mehr gibt. Haben wir denn welchen dabei?«
»Ein Sturm war es nicht«, trug Selena bei, die nun auch herangetreten war. »Keine Spannungen in der Luft. Die Sturmgöttin war nicht hier.«
»Ja, ja, ja«, brabbelte Garn auf Reikas Rücken ungeduldig. »Kein Sturm, kein Beben, keine Geistererscheinung. Vielleicht Räuber?«
Reika schüttelte den Kopf. »Es wurde nichts gestohlen«, sagte sie und deutete auf eine kleine Kiste mit einigen Münzen, die zerschmettert im Schnee lag. Brummte Garn und nieste dann laut.
»Es wird kalt, lasst uns weitergehen.«
Selena blickte noch einmal zum Stein, dann nickte sie und die Gruppe brach auf. Etwa eine Meile später erreichten sie einen Steinfriedhof. In Nord begrub man die nicht kämpfenden Menschen im Boden und die Krieger im Meer. Weil der Boden jedoch häufig halb gefroren war, grub man nur flache Kohlen und türmte dann auf die Leichname Steine. So entstanden die Steingräber, die überall entlang der Fjorde zu finden waren. Steine gab es nämlich genug. Dieser Friedhof war vollkommen verwüstet. Die Gräber waren aufgebrochen, die Steinhaufen mit Gewalt auseinandergerissen. Leichen sah man keine, aber das Chaos war beträchtlich. Die 4 Reisenden blieben erneut stehen und betrachteten die Verwüstung mit nüchternem Blick. »Wer oder was die Steine bewegt hat, hat große Kraft verwendet«, murmelte Reika, und Selena nickte ernst. »Ja, Mädchen.« Selena nannte die Kriegerin häufig so, um sie auf ihren Platz zu verweisen, was Reika dazu brachte, sich ärgerlich auf die Lippe zu beißen. »Das ist offensichtlich. Es war ein Akt der wilden Wut.« Sie deutete auf einen Baum einige Meter entfernt, der gespalten war. In ihm steckte ein Felsbrocken. »Die Würmer sammeln sich in der Kohle da«, kicherte Liv fröhlich und tanzte etwas von den geschändeten Gräbern fort. Reika folgte ihm und sah, dass er vor einem Loch im Boden Halt machte, das tatsächlich mit Winterwürmern gefüllt war. Blaue Würmer mit einer dicken, ledrigen Hautschicht. Sie lebten oft im Eis und ernährten sich von Aas und Pflanzenresten.
»Dreh dich, Kind, ich will es sehen«,
zeterte Garn wieder und Reika seufzte frustriert und drehte sich in die andere Richtung. Der alte Mann hatte plötzlich seinen Gehstock in der Hand.
»Geh in die Knie, damit ich herankomme«,
befahl der klapprige Greis und Reika gehorchte. Sie hatte zu gehorchen. So war der Bund geknüpft, so sagten es die uralten Gesetze. 3 Seidkonar, jung, mittel, alt, bildeten eine perfekte magische Trias und ihnen diente eine Kriegergestalt. Was dienen genau hieß, interpretierte jede Gruppe für sich. Für Garn bedeutete es offensichtlich, sie wie ein Reittier zu behandeln.
Verärgert, aber hinnehmend, kniete sie also nieder und er stocherte mit dem Stock in dem Würmerhaufen herum. Nach einer Weile hatte er eine Kuhle freigelegt und man sah, dass die Würmer sich um ein dickes Stück Moos geballt hatten.
»Ah, ja, nun macht es Sinn«,
krächzte er und schaute in die Ferne. Die anderen folgten seinem Blick und sahen wieder einen dieser riesigen Felsen, die aus der Erde zu brechen schienen. Klobig, kantig und irgendwie unheimlich. Auf diesem wuchs grünes Moos, aber dort waren keine Würmer und auf dem Felsen lag kein Schnee.
»Wie schön zurück zu sein im Riesenland. Es ist lange her«,
murmelte der Alte zufrieden. »Wir müssen ins Dorf«, bestimmte nun Selena. »Wir müssen herausfinden, was sie angestellt haben.« Die Siedlung lag direkt am Meer und schmiegte sich an die Küste an, wie sie häufig in den Fjordlanden. Einfache gedrungene Häuser aus Holz, manche aus Stein, mit Strohdächern. Nach alter Art im alten Land. Die Hexen liefen den schlammigen Pfad in das Dorf hinein, welches letztlich nur aus einer Straße bestand, die sich an der Küste entlang wand. Rechts und links Häuser, eine Taverne, so war es Brauch, ein Schmied, mehrere Stege und Fischerhütten. Was fehlte, war ein stattliches Langhaus mit Jarlswappen. Sicherlich gehörte das Dorf zu einem der Jarlstümer der Fjorde, aber hier vor Ort lebte kein Lord und keine Lady. Als die Seidkonner eintrafen, stoppten die Menschen in ihren Aktivitäten. Die Kinder hörten auf, Ball zu spielen, die Fischer verharrten beim Flicken ihrer Netze, der Schmied erstarrte und hielt den Hammer wie zum Schlag in der Luft, glotzte aber statt zu hämmern wie hypnotisiert auf die vier Gestalten. Die Seidkonner ignorierten dies, sie waren eine solche Reaktion gewohnt und bewegten sich weiter in die Dorfmitte. Es gab keinen Marktplatz, aber stets war die Taverne oder das Jarlshaus Mittelpunkt eines solchen Ortes, und so steuerten sie direkt auf die Wirtschaft zu. Hinter ihnen formierte sich langsam eine Menge, die ihnen vorsichtig folgte. Seit jeher zogen die Seidkunna durch die Dörfer Nords und boten ihre Dienstleistungen an. Ihr Lohn war stets derselbe, Kost, Logis und Verehrung. Geld kannte man hier kaum und die Hexen hätten damit auch nichts anfangen können. Aber sie waren die Boten der Götter, die direkten Nachfahren der Schicksalsgeister, die man Nurn nannte, und die an der Weltenbrücke im Geisterreich entschieden, in welches Jenseits ein Mensch kam. Für die Dörfler waren die Seidkunna göttliche Wesen von unermesslicher Macht. Und sie hier in ihrem kleinen Dorf zu haben, erfüllte die Menschen gleichermaßen mit Ehrfurcht und Angst. Reika öffnete die Tür zur Taverne, blickte kurz in den dunklen, nach Met und Fischsuppe stinkenden Raum, um sich zu vergewissern, dass es sicher war. Hinter der Theke stand eine hagere Frau mit Schürze und rührte in einem Topf. An langen Bänken saßen ein paar Gäste in kleinen Gruppen. Insgesamt waren nicht mehr als 8 Menschen zu sehen. Als die Frau die Redari erblickte, schaute sie erst misstrauisch. Fremde waren zwar nicht unwillkommen in den Dörfern, aber gerade eine offensichtliche Kriegerin wurde mit Argwohn betrachtet. Als sich hinter Reika aber Liv hindurchschlängelte und im Raum eine Pirouette drehte wie ein Geistesgestörter, veränderte sich ihr Mienenspiel sofort zu Angst und Hochachtung. So war das immer. Reika war eine Kriegerin und man sah es ihr an. Das kurze, praktische Haar, der harte, wachsame Blick, der gestählte Körper, die Runen des todbringenden Gottes Tvan auf ihrem Hals und das Schwert an ihrer Hüfte ließen nur wenig Zweifel zu. Liv hingegen mit seiner aus Flicken bestehenden Kleidung, dem wuscheligen Haar, der blassen, fahlen Haut, den stechenden Augen und natürlich den magischen Ketten, Knochen und Perlen, die ihm überall von Hals und Handgelenk hingen, war in seiner ganzen Seltsamkeit sofort als Seidkunna zu erkennen. Die Frau packte einen kleinen Löffel und warf ihn einer jungen Frau an den Kopf, die schlafend über einen der Tische gebeugt war. Die Jugendliche, vielleicht 17, mit braunem, langen Haar, das zu einem Zopf frisiert war, schreckte auf und schaute die Ältere, die offensichtlich ihre Mutter war, entgeistert an.
»Gäste«, flüsterte diese mit zusammengebissenen Zähnen, und das Mädchen drehte sich mit großen Augen um, sah Liv, der gerade einen Handstand machte,
Reika, die bedächtig in den Raum trat, mit einem Menschen als Bündel auf dem Rücken und die ehrfurchtsgebietende Selena, die ebenfalls langsam hineinschritt. Das Kind wäre fast von der Bank gerutscht vor Schreck, konnte sich aber fangen und schaffte es sogar aufzuspringen und Reika entgegenzukommen. Alle kannten die Regeln. Man sprach niemals die Seidkunna direkt an, sondern immer erst die Redari.
Ehrwürdige Kriegerin, wie kann dieses bescheidene Haus Ihnen und den ehrwürdigen Seidkunna zu Diensten sein?
Reika hätte gelächelt, aber es gehörte sich nicht. Dies war ein Ritual. hundertfach ausgeführt, Teil einer uralten Tradition. Ein Zimmer für uns alle reicht, außerdem Essen und Trinken, wir bleiben ein paar Tage. Das Mädchen schluckte ob dieser Aussicht, nickte dann und wies auf die Bank, an der sie gesessen hatte.
Setzt euch, hier ist es am wärmsten, nahe beim Topf. Wir haben Fischsuppe und Met und das ist,
Reika nickte ernst. Das reicht völlig, sagte sie und trat an die Bank. Liv machte gerade einen Salto und die Menschen in der Taverne, aber auch die gehörige Menge, die von draußen hineinglotzte, zog scharf die Luft ein. Reika seufzte. Wenn er Publikum hatte, war der Junge kaum zu bremsen. »Hilf mir«, raunte sie verärgert. Sie durfte nicht respektlos ihm gegenüber wirken, das war wichtig, aber er konnte auch ruhig mal anpacken. Liv, der schon wieder einen Rat schlagen wollte, blickte auf und sah, dass sie ihm den Rücken kehrte und wusste, was sie von ihm wollte.
»Mach schon, Junge, meine Knochen schmerzen«,
krächzte Garn quengelig. Liv lachte und schlenderte betont langsam auf die Kriegerin zu.
»Los jetzt«,
jammerte Garn weiter. Der Junge löste die Gurte, die den Alten auf Reikas Rücken hielten, und hob ihn dann hinunter, um den zusammengekrümmten Greis auf dem Boden abzusetzen. Dort hockte dieser eine Weile wie eine Schildkröte, bevor er langsam die Arme reckte, sich streckte und sich schließlich auf die Füße hochdrückte. Dabei wollte er keine Hilfe. An seiner Hüfte hing ein kleiner Gehstock, den er ergriff und sich auf ihn stützend zur Bank bewegte. Alles sehr langsam, begleitet von lauten Knackgeräuschen der uralten Knochen. Reika hatte sich derweil gestreckt und geräkelt und setzte sich nun zusammen mit Selena an die Bank. Die Wirtin und ihre Tochter servierten in der Zwischenzeit 4 Schüsseln mit dampfender Fischsuppe und je einen Kantenbrot dazu. Kurz danach noch Krüge mit verdünntem Met. Das ganze Schauspiel wurde begierig von der Menge, die sich immer tiefer in die Taverne hineindrängte, verfolgt, bis es so voll war, dass kein Tageslicht mehr hereinfiel. Niemand wagte es indes, die Seidkona anzusprechen. Alle standen nur im Halbkreis um sie herum, schauten ihnen beim Essen zu und warteten gespannt. Nach kurzer Zeit aber wurde es der Wirtin zu bunt.
»Seid ihr alle bescheuert? Lasst unsere Gäste in Frieden essen! Raus! Allesamt!«
Die Leute murrten unzufrieden, aber ein scharfer Blick Selenas, die kurz den Kopf hob, trieb die Menge regelrecht hinaus. Als die Taverne geräumt war, kehrte etwas Ruhe ein. Der klassische fjordische Fischeintopf war eine dicke, ölig-aromatische Brühe voller Fischköpfe, Krustentiere, Muscheln und Wurzelgemüse. Ein traditionelles Gericht, wie man es im ganzen Fjordland überall kannte. Jedes Dorf, ja sogar jede Ottlott-Gemeinschaft hatte ein eigenes Rezept, das sorgsam behütet und weitergegeben wurde. Würzung, Fischarten, spezielle geheime Pasten, jedes Detail spielte eine Rolle. Eine Besonderheit des hiesigen Eintopfs waren klar erkennbar die Baby-Oktopusse, die mit ihren blasenförmigen Köpfen und dünnen Tentakeln ganz oben in der Brühe schwammen. Reika nahm einen Löffel mit Oktopus und schob ihn sich ganz in den Mund. Sie kaute ein wenig und schluckte dann. Schließlich sagte sie leise, »Dieser Ort ist voller Furcht, aber nicht voller Schuld.« Die Schwingungen der Emotionen drängten sich ihr förmlich auf. Wie so oft empfand sie diese Gabe als lästig. Liv, der an einem dicken Fischkopf herumnagte, nuschelte mit vollem Mund.
»Die Geister sprechen nicht. Die sind irgendwie beleidigt. Wäre ich auch bei so mageren Köpfen.«
»Die sind nur für den Geschmack«, sagte Reika genervt. »Die isst man nicht mit.« Liv schaute sie empört an, als hätte sie etwas unfassbar Anstößiges gesagt.
»Der Kopf ist das Beste am ganzen Fisch. Es heißt doch, der Fisch stinkt vom Kopf her.«
Reika schaute den jungen Mann irritiert an. »Ich glaube, das bedeutet...« »Genug«, unterbrach Selena und fixierte nun Garn, der kein Wort sagte, sondern angestrengt versuchte, einen Oktopus mit seinem zahnlosen Kiefer zu kauen. »Wie gehen wir vor?« Garn ignorierte sie völlig, ganz und gar in seinen Kampf mit dem gummiartigen Fleisch vertieft, und Selena nickte dann knapp. Es kam immer häufiger vor, dass er ihr die Entscheidungen überließ. Reika wusste, dass dies ein natürlicher Prozess war. Die Uralte führte, bis die Mutter bereit war, und zog sich dann Stück für Stück zurück. Selena hob die Hand und winkte das Mädchen herbei. Dieses kam hastig herangeeilt und wäre dabei fast über die eigenen Füße gestolpert. Gerade so konnte sie sich noch abfangen.
»Erhabene Seidkona?
Wer führt das Dorf an? Habt ihr einen Jarl?« Das Mädchen schüttelte den Kopf, aber sagte dann,
Wir haben einen, aber der reminiert. Der wohnt in Perm, 2 Dörfer weiter. Der kommt fast nie hierher.
Wer spricht dann für euch?
Das bin ich, sagte nun hinter der Tochter die Mutter, die näher getreten war und sich leicht verbeugte.
Selena, die diese Antwort erwartet hatte, lächelte.
Gut, wir bleiben einige Tage, soweit das nötig ist. Wir sind bereit, uns um die kleinen Sorgen der Dorfbewohner zu kümmern. Krankheiten, Streitigkeiten, Weissagungen und Ratschläge aller Art. Aber erst, wenn die großen Sünden offenbart und behoben sind.
Die Frau verzog etwas das Gesicht, aber verbeugte sich dann gehorsam.
Es gibt keine großen Sünden gegen die Götter in diesem Dorf, erhabene Seidkona.
Selena hob eine Augenbraue, schaute zu Liv, der den Fischkopf nun ganz im Mund hatte, schaute zu Garn, der beinahe einzuschlafen schien, und ignorierte, wie so häufig, Reika.
»Ach nein, ist dem so.«
»Ja, erhabene Seidkona, wir erfüllen alle Rituale, wir beten zu den Göttern, wir achten das Land, wie es schon unsere Vorfahren stets taten«, sagte die Frau stolz.
»Dann können wir euch eventuell bei eurem Räuberproblem helfen.«
Die Frau runzelte die Stirn und wirkte etwas aufmüpfig, als sie sagte,
»Wir haben auch kein Räuberproblem, erhabene Seidkona.«
Nun war es an Selena verärgert zu schauen.
»Ach nein, und was ist mit dem zerstörten Bauernhaus und dem Friedhof? War das der Wind oder sind die Mäuse verantwortlich?«
Die Wirtin blickte sie überrascht an. Sie fragte sich sicher, wie die Hexen dies schon wieder wissen konnten. Die Seidkonas kamen normalerweise stets an der Küste entlang. Dass sie aus dem Inland kamen, war ungewöhnlich. Jetzt zeigte sie deutliche Unsicherheit und Röte stieg ihr in die Wangen.
»Wer wohnte in diesem Haus und wo sind diese Leute?«
Die Frau ließ die Schultern hängen und seufzte dann tief.
»Hegro ist ein guter Mann. Er hält sich an die Rituale. Sie stören das Land nicht. Sie sind gute Bauern«, flüstert sie trotzig.
Liv kicherte und spuckte einen Teil des Kopfes zurück in die Suppe. Selena schaute ihn böse an und blickte dann wieder zur Wirtin.
»Es ist offensichtlich, dass das Land zornig ist. Wir haben die Zeichen gelesen. Ihr müsst irgendetwas getan haben, das den Zorn der Steine auf euch lenkt. Ich will mit diesem Hegro sprechen. Ist er noch im Dorf?«
Die Wirtin nickte.
»Er ist zu seiner Schwester in deren Otlot-Gemeinschaft ins Dorf gezogen, nachdem es geschah. Gehört er zurzeit zu einer Frau?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, er hat sich liebevoll um seinen Bruder gekümmert.«
Nun schaute Garn auf.
»Hegro, Hegro, ich kannte mal einen Tegro, der von hier kam. Sind Sie verwandt?«
Die Wirtin nickte sichtlich erschrocken, dass die Uralte nun mit ihr sprach.
»Ja, erhabene Seidkona, Tegro war der Bruder Hegros.«
»Ha, interessant.«
Selena schaute fragend zu Garn. Aber als keine Antwort von ihm kam, blickte sie wieder zur Wirtin.
»Bring mir diesen Hegro«, befahl sie scharf, dann blickte sie wieder zu ihrer Suppe und tat so, als sei die Wirtin nicht mehr da.
Diese stand noch kurz unschlüssig herum, befahl dann aber ihrer Tochter, Hegro zu holen. Kurze Zeit später stand ein massiger, älterer Mann mit Halbglatze und knolliger Nase vor dem Tribunal der Hexen, schwitzend und sichtlich verängstigt, und erzählte, was vorgefallen war. Er hatte den Winter im Bauernhaus verbracht, weil sein Bruder dies so gewünscht hatte. Dieser hatte schon seit dem letzten Sommer im Sterben gelegen und dem Tod auf dem Feld begegnen wollen.
»Bei meinen alten Freunden«, habe er gesagt.
Hegro, der dem Bruder nichts hatte abschlagen wollen, war also mit ihm über den Winter im Land geblieben.
»Nach seinem Tod dachte ich dann, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr und bereitete schon mal die Saat für den kleinen Winter vor«, erklärte er und kratzte sich unsicher am Kopf.
»Diese Oberarme, sie waren wirklich prächtig.«
Alle blickten sich zu Garn um, der mit geschlossenen Augen dasaß und vor sich hin zu träumen schien.
»Was?« fragte Reika schließlich verwirrt. Sie spürte in diesem Raum alle möglichen Emotionen toben.
»Ich erinnere mich auch an seine Schenkel. Sie waren stramm wie Ochsenschwänze.«
Die peinliche Stille füllte den Raum, einzig unterbrochen von Livs Gekicher. Die Tochter der Wirtin war vollkommen rot angelaufen.
»Erhabene Uralte«, flüsterte Selena, »ich weiß nicht, ob eine solche Erinnerung gerade angemessen ist.«
Garn schaute sie verwundert an. Dann lachte er krächzend. Er hörte sich an wie ein Rabe.
Nein, nein, nicht sowas. Als ich ihn traf, war ich für solche Dinge längst zu alt. Ich meine, er war ein Held des Dorfes. Er half uns gegen den Zurück, der sich in den Grotten versteckt hatte.
Wieder herrschte eine kurze Stille. Dann aber sprach Reika in die Verwirrung, die sie von allen spürte, hinein. Wer war er? War er wie ich? Schützte er die Seidkonar? Fragte sie den Bauern. Dessen Miene hellte sich auf und er antwortete eilig:
Nein, erhabene Redari, er war ein Krieger, ein Raubzügler, ein Held unseres Dorfes, aber er hatte Bärenkräfte. Mit einer Heldin wie euch hätte er sich nie verglichen.
Reika musste lächeln. Die Hierarchien Nords waren kompliziert und doch sehr einfach. Für die Seidkonar waren die Redari nützliche Diener. Für die Bauern jedoch waren sie überlebensgroße Helden.
Ach, das waren noch Zeiten damals. Da war alles besser. Da gab es noch Helden, die wussten, wie man sich benimmt. Der Met war stärker, die Leute schöner. Sogar der Geruch der Fischsuppe war suppiger.
Tegro war also der Beschützer des Dorfes, der Wächter des Rieslandes, fragte Selena nun schnell, um Garns Geschwafel zu unterbrechen. Die Wirtin, die Tochter und der Bauer nickten eifrig. Selena schniefte genervt. Dann ist es eindeutig, die Trolle trauern um einen Freund. Wir werden ein Ritual abhalten, um sie zu besänftigen. Danach bleiben wir noch und kümmern uns um eure anderen Sorgen. Zeigt uns unser Zimmer und lasst uns in Ruhe. Zu Sonnenuntergang soll sich das Dorf am Friedhof versammeln. Als die Sonne im Meer versank und ein rotes Glühen den Himmel erfüllte, stand das ganze Dorf wie befohlen am verwüsteten Steinfriedhof. Einige Männer und Frauen schichteten die Steine wieder ordnungsgemäß auf ihre Gräber. In Abwesenheit der Seidkonar hatte sich niemand getraut, da es weder einen Ting-Mann noch eine Ting-Frau gab. Diese Position wurde normalerweise von einer älteren Person des Dorfes eingenommen, welche die Rituale kannte und sie in der Abwesenheit der Seidkonar vollführte. Die Hexen waren die wirklichen Priesterinnen der Fjordlande und die einzigen, welche wahre Einsicht in die Mächte der Götter hatten. Doch eine Tingfrau hätte zumindest gewusst, welche Gebete nach einer Neuweihe der Gräber zu sprechen waren. Reika, die etwas abseits in Richtung eines großen Felsens stand, nur um sicher zu gehen, betrachtete die Seidkonar bei ihrem Wirken. In den 7 Jahren, in denen sie Selena und Garn schon begleitet hatte, hatte sie gelernt, wahre Magie von rituellem Handwerk zu unterscheiden. Was jetzt geschah, hatte erstmal nichts mit wirklicher Zaubermacht zu tun. Es war mehr ein Gebetstanz mit alten Worten und fremdwirkenden Klängen, welcher das Ziel hatte, die Bewohner des Dorfes zu beruhigen. Die Götter würden so einem Schauspiel sicher nicht beiwohnen. Liv stand, den Oberkörper frei und damit die weiße Brust und den schönen jungen Körper zeigend, vor dem Grab, das am meisten beschädigt worden war, bewegte sich in fließenden Bewegungen tanzend und singend um es herum. Garn saß auf einem großen Stein, gab kehlige Laute von sich und warf immer mal wieder roten Staub aus einem Säckchen in die Luft. Der Staub war so leicht, dass er sofort verweht wurde und sich überall verteilte, um langsam wieder herabzurieseln. Selena ging indessen durch die Reihen der staunenden und starrenden Menschen und schmierte ihnen eine dunkle Pampe ins Gesicht, während sie in seltsamer alter Sprache irgendwelche Formeln zischte. Die Dörfler waren ergriffen von jener Demonstration magischer Macht und gingen schließlich, als es Selena ihnen befahl, gleichzeitig in die Knie. Ehrfürchtig drückten sie ihre Gesichter in den Schnee und entschuldigten sich bei den Ahnen. Schließlich nickte Selena, als das letzte Licht der Sonne gerade verblasste. »Geht nun zurück zum Dorf. Liest euch in eure Häuser ein und in keinem Fall dürft ihr sie heute Nacht verlassen.« Die Menschen drucksten noch etwas herum. Aber nach einem weiteren strengen Blick der machtvollen Hexe zogen sie sich zurück. Als die Letzte, die Tochter der Wirtin, die Liv noch einen langen Blick zuwarf, hinter der Biegung verschwand, stieß sich Reika vom Baum ab, an dem sie gelehnt hatte, und kam den anderen etwas näher. Jetzt wusste sie, würde das wahre Ritual beginnen. Garn ächzte und richtete sich umständlich auf. Wackelig stützte er sich auf den kurzen Stock und hinkte langsam in Richtung Reika und dem großen Felsen hinter ihr. Liv zog sich die Fellweste wieder an und wirkte zum ersten Mal an diesem Tag ernst und vorsichtig. Selena blieb noch etwas stehen und blickte die Gräber versonnen an, nickte aber schließlich und folgte den anderen zum großen, moosbesetzten Stein. Reika spannte sich etwas an. Es war klug, auf alles vorbereitet zu sein. Die Hexen sprachen kein Wort, sondern stellten sich im Dreieck um den Felsen auf. Der Mond war aufgegangen und schimmerte blass über die schneebedeckte Landschaft. Es fiel kein Schnee, der Wind wehte nur schwach, eine klare, kalte Nacht brach an. Garn, der gebeugt dastand und zu Boden blickte, ließ seinen Stock fallen und richtete sich mit einem Mal auf. Der kleine, hutzelige Mann schien fast um ein Drittel zu wachsen, als er den Buckel gerade bog und die Arme in die Luft reckte. Er machte keine Geräusche, aber seine Augen weiteten sich mehr und mehr und sein ganzer Körper begann zu zittern. Er bog sich weiter und weiter nach hinten, bis er fast eine Brücke machte und jede seiner Sehnen war bis zum Zerreißen gedehnt. Dann entwich ihm ein lauter, kehliger Schrei, der nicht aus dem Mund eines Menschen, sondern eines Ungetüms zu stammen schien. Es war nicht er, der da schrie, er lieh dem Stein seine Stimme. Liv begann zeitgleich einen rhythmischen Tanz, der aber viel weniger aufreizend und deutlich konzentrierter wirkte. Es ging ihm nicht darum, irgendwen zu beeindrucken, als vielmehr die Rhythmen der Natur zu fühlen. So zumindest hatte er es Reika einmal erklärt. Mit Garns lauter werdenden Schreien intensivierte auch er seine Bewegungen. Schneller und schneller tänzelte er auf der Stelle, bis es mehr wie ein Zucken als wie ein Tanz wirkte. Wild und unkontrolliert zappelten seine Gliedmaßen in alle Richtungen. Selena indessen zog einen Gegenstand aus ihrem Gewand hervor. Es war ein lederner Gürtel, der einst dem Helden des Dorfes gehörte. Sein Bruder hatte ihn ihr vor der ersten Zeremonie gegeben. Langsam trat sie zu dem Stein, der sich nicht regte, aber durch Garn sein Missfallen ausdrückte, und rieb das Leder über den Felsen. Dabei sprach sie in jener alten Sprache der Götter sanft auf die Naturgewalt ein. Zwei weitere Male vollführten sie das Ritual, bis sie bei dem Stein ankamen, der in der Nähe der Hütte stand. Auch hier begannen sie den sonderbaren Zauber, aber kaum hatte Garn angefangen zu schreien und noch bevor Selena den Gürtel hervorholte, konnte Reika einen tiefen Laut vernehmen. Er kam nicht vom alten Mann, er kam aus dem Boden. Es war wie ein Rumpeln und Knacken, als breche die Erde unter ihnen langsam, aber unaufhaltsam auf. Sofort war sie zur Stelle. Liv war schnell und gewandt, Selena noch flink genug, um zurückzuweichen, aber Garn, noch dazu in der Trance, würde es nicht schaffen. Wie ein Pfeil schoss die Kriegerin auf den alten Mann zu. Ihre Gewandtheit war nicht von dieser Welt. Dies war ihre dritte Gabe, jene, die sie zu einer mächtigen Kämpferin machte. Schneller als das Auge sehen konnte, packte sie den Alten und sprang mit ihm mehrere Meter vom Felsen weg. Gerade rechtzeitig, denn unter Garn brach die Erde auseinander und eine gewaltige Hand versuchte, ihn zu greifen. Eis und Schnee stiegen in die Luft, Risse bildeten sich im Erdreich darunter und die ganze Landschaft schien sich erst kurz anzuheben und dann abzusenken, als der Stein die Augen öffnete und sich der Rest des Trollkörpers aus dem Erdreich drückte und erhob. Reika stürzte mit Garn in den Schnee, Stein und Eisbrocken prasselten auf sie nieder. Hastig blickte sie sich nach hinten um und erkannte erleichtert, dass sowohl Liv als auch Selena rechtzeitig zurückgewichen waren. Dort, wo eben noch der Felsen aus dem Grund geragt hatte, stand nun eine 6 Meter große Gestalt aus Stein, Eis und Erde. Der Kopf, Arme, Beine und der steinerne Torso waren voller Risse und Zerklüftungen, teils bedeckt mit Wurzeln, Farn und Moos. Reika hatte so ein Geschöpf noch nie gesehen, aber sie wusste natürlich, was es war. Ein Troll, ein Wächter des Riesenlandes.
»Runter von mir, Kind!«
zeterte Garn unter ihr und Reika, die wie gebannt das Geschöpf anstarrte, zuckte zusammen, richtete sich dann aber auf, um den Alten freizugeben. Selena reckte den Gürtel in die Höhe und schrie dem Troll zu.
»Wir trauern mit dir. Wir wissen, dass dein Freund gestorben ist. Er war ein Krieger und wurde im Meer begraben, wie es Brauch ist. Nimm dieses Geschenk als Erinnerung an ihn.«
Das Geschöpf verharrte kurz und blickte hinab zu Selena und schien nachzudenken. Dann schrie es mit einem Mal etwas, das Reika nicht verstand, und hob die gewaltige Hand. Die Kriegerin brauchte keine weitere Aufforderung. Während die Faust auf Selena herabraste, sprang sie mit übernatürlicher Geschwindigkeit auf Selena zu. Im letzten Moment war sie da, Die Hexe hätte dem Schlag unmöglich ausweichen können, aber die gewandte Kriegerin schlitterte vor sie und schlug ihr Schwert im letzten Moment der Faust entgegen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass es ihr die Waffe aus der Hand riss und sie selbst zu Boden schleuderte. Doch ihr eigener Schlag hatte zumindest die Faust abgelenkt. Diese donnerte nun neben Selena in den Schnee. Die Wucht jedoch war stark genug, um die Hexe von den Füßen zu reißen. Sie purzelte den Hügel hinab. Reika griff hastig nach ihrer Waffe, deren Klinge jedoch zerbrochen war, und überlegte schon, wie sie gegen das Ungetüm aus Stein kämpfen sollte, als dieses das Maul aufriss und wieder einen schrecklichen Schrei ausstieß. Dabei starrte es Reika zornerfüllt an. Ein seltsamer, modriger Atem spie ihr entgegen, und sie sah, dass ganz vorne im Gebiss aus Kristall ein Schneidezahn fehlte. Wahrscheinlich war dies nicht der erste Kampf des Ungeheuers. Das Geschöpf holte erneut aus, um Reika zu schlagen. Liv war in einen rhythmischen Tanz verfallen, wild und ohne jegliche Kontrolle. Sein Körper schimmerte langsam, sein Haar schien zu brennen, und dann schleuderte er seine Hände nach vorne und ein Strahl aus Flammen schoss auf den Troll zu und traf seine Flanke. Die steinerne Haut glühte auf und sprühte Funken. Der Troll drehte sich behäbig um und fixierte nun Liv, der sich ihm dampfend und mit brennenden Haaren entgegenstellte. Reika sah jedoch seine Erschöpfung, das Blut, das ihm aus der Nase rann, das Zittern des Körpers. Die Magie der Seidkona war mächtig, aber kam nie ohne einen Preis. Der Troll setzte sich in Bewegung, direkt auf den jungen Mann zu. Reika schnaubte und sprintete los. Mit voller Geschwindigkeit sprang sie auf das Untier zu. Mit Wucht rammte sie ihre Schulter in die Seite des Monsters. Sie hörte ein zweifaches Knacken, als sie gegen das Monstrum knallte. Stein barst und der Troll taumelte zur Seite, verzweifelt nach Halt suchend. Reikas Schulter schmerzte entsetzlich, doch irgendwie rappelte sie sich auf. Selena war währenddessen wieder aufgestanden und hinüber zu Garn geschritten. Während der Troll sich wieder fing und irritiert umblickte, kniete sich die Mutter vor Garn hin, den Blick Richtung Troll gerichtet und begann in der Göttersprache zu sprechen. Garn wiederum packte mit seinen knochigen alten Fingern ihre Schläfen und grollte einen tiefen, urtümlichen Laut. Reika stand nun, aber spürte, dass sie den Fuß nicht belasten konnte. Beim Rammen des Ungetüms war sie abgeknickt. Ihr Schwert war weg, ihr ganzer Körper schmerzte vom Zusammenprall. Intensiv betrachtete sie das Geschöpf. Ihre perfekten Augen, Teil ihrer übernatürlichen Sinne, suchten den riesigen Leib nach einer Schwachstelle ab. Der Troll brüllte wieder und rammte seine Fäuste in den Schnee, wodurch dieser in die Höhe stieb. Sein Blick wanderte zwischen Liv, der zu glühen begann, und Reika hin und her. Liv schrie erneut auf und schleuderte einen weiteren Feuerstrahl, der den Troll an der Brust traf und wieder in die Knie zwang. Da, durch die Glutwunde, die Liv verursacht hatte, konnte sie es sehen. Da war ein tiefer Riss in der Brust. Vielleicht eine alte Wunde, in jedem Fall eine Chance. Reika biss die Zähne zusammen und spurtete los. Der Schmerz war unerträglich, aber sie rannte weiter, griff das zerbrochene Schwert, das im Schnee lag, sprang mit dem linken Fuß ab und rammte dem Troll die gebrochene Klinge in die offene Wunde hinein. Direkt daraufhin, noch in der Luft, traf sie die flache Hand des Wesens und schleuderte sie meterweit fort in den Schnee. Halb bewusstlos brach sie zusammen. Sah aber im Dämmer noch, wie der Troll sich aufbäumte, schrie und wankte. Er taumelte, war kurz davor zu fallen, schickte sich aber an, Liv, der selbst umgestürzt war, zu zerquetschen. Da schrie Selena die alte Anrufung an die Sturmgöttin. Weißes Licht zuckte aus ihren Augen und Fingern in den Himmel hinein. Ihre Macht, angeheizt durch die Verbindung mit Garn, entfaltete sich sofort. Mit einem Mal kam ein kalter Hauch vom Himmel, so eisig und scharf, dass sich Frost auf Reikas Haut bildete, obwohl sie noch mehrere Meter vom Troll entfernt lag. Das Wesen wurde mit voller Wucht getroffen und sofort froren erst die Füße, dann die Beine am Boden fest. Hagel ging auf den Leib des Geschöpfes wie Pfeile nieder. Es versuchte, sich loszureißen und zugleich die Eisklumpen abzuwehren, doch es war hoffnungslos. Die eisige Luft fror die Hagelkörner direkt am steinernen Leib fest und in nur wenigen Sekunden konnte der Troll nur noch den Kopf bewegen. Wütend blickte er zu Selena und Garn, die beide in den Schnee übereinander gestürzt lagen, und schrie etwas in einer unverständlichen Sprache. Dann, von einem Moment auf den anderen, verwandelte er sich wieder in Stein. Der Leib grub sich in den Boden ein, sackte ab, bis nur noch der Kopf aus dem Eis herausragte. Noch einmal schrie er etwas, dann schloss er die Augen und nur ein Felsen war noch zu sehen. Dann herrschte Stille. Alle lagen schwer atmend im Schnee, keuchend und ächzend unter Schmerzen und Erschöpfung. Irgendwann rappelte sich Liv auf. Er dampfte und um ihn herum war der Schnee gänzlich geschmolzen. Er fuhr sich durch die Locken, dann suchte sein Blick Garn, der etwas entfernt auf dem Rücken lag und in den Nachthimmel starrte. Was hat er gesagt, der Troll?
Sie.
Was?
Es war eine Trollin, das sieht man an den durchsichtigen Zähnen, sagte Garn mit krächzender Stimme.
Selena setzte sich neben ihm langsam auf und beugte sich hinüber, um zu sehen, wie es ihm ging.
Sie war sehr wütend. Sie wollte irgendetwas zurück. Ich habe es nicht ganz verstanden.
Selena drehte Garns Kopf vorsichtig hin und her, um nach Verletzungen Ausschau zu halten. Leise, denn auch sie war erschöpft von dem Zauber, fragte sie. Es war also keine Trauer? Garn schüttelte den Kopf.
Doch auch, sie alle mochten den Mann sehr, aber man hat ihr auch etwas gestohlen.
Reika versuchte währenddessen aufzustehen. Ihr Fuß schmerzte, ihre Schulter stach. Sie war nicht so leicht K.O. zu kriegen wie normale Menschen, aber der Zusammenstoß war heftig gewesen. Humpelnd ging sie auf die anderen zu. »Es ist kalt und nass hier, wir sollten zurück.« Liv blickte skeptisch zum Felsen hinüber, dann zu Selena. »Ist das Ding, sie kaputt?« Reika hätte fast gelacht, aber riss sich zusammen. Liv war noch nicht lange ein Essaid-Kunna und kannte viele Geheimnisse noch nicht. Seine Art, über die magische Welt nachzudenken, war allerdings erfrischend. Selena runzelte die Stirn, offensichtlich verärgert. Humor war nicht ihre Stärke. »Nein, so leicht sterben Trolle nicht. Aber sie schläft, und das bleibt hoffentlich eine Weile so.« Dann stand sie auf und nickte Reika zu. »Kannst du ihn tragen?« fragte sie mit einem Blick auf Reikas Bein und den alten Mann, der noch immer im Schnee lag. Reika wollte schon nicken, auch wenn sie alles andere als sicher war, aber die Ältere hatte bereits ihren Zweifel bemerkt und winkte ab. »Ich mache es.« So schleppten sie sich zurück ins Dorf, wo die Leute erstaunt aus ihren Hütten starrten und dann zum Wirtshaus. Nach einer kurzen Stärkung mit Brot und Met gingen sie zu Bett. Der nächste Tag würde anstrengend werden. Sie hatten das Problem noch nicht gelöst. Die Trolle waren zornig und irgendjemand hatte sie bestohlen und alle spürten. Lange würden sie sich das nicht mehr gefallen lassen. Reika wachte noch vor Sonnenaufgang, wie so häufig, und humpelte hinaus zu dem frostigen Steinstrand, der genau hinter der Wirtschaft lag. Sie setzte sich auf einen Felsen und blickte in die dunkle, brausende See. Sie mochte die Fjorde. Die letzten Monate waren sie im Süden Nords unterwegs gewesen, in den Flusslanden mit den großen Städten. Die zerklüftete, naturbelassene Landschaft, die die Seidkunas meistens bereisten, hatte etwas Beruhigendes, etwas Echtes, das die Menschen überfluteten Städte nicht kannten. Eine Mischung aus brutaler Wirklichkeit und verträumter Schönheit. Die Kälte, die Winde, die sich immer wandelnde Natur der Fjorde, die Gezeiten und natürlich die magische Welt und ihre monströsen Bewohner. Es erinnerte sie an ihre Jugend. In einem Dorf wie diesen war sie aufgewachsen. Da war sie noch eine andere gewesen, ein unschuldiges Kind mit einem anderen Namen. Die schmerzvollen Erinnerungen an ein anderes Leben und wie es geendet hatte, kamen zurück. Trolle, Geschöpfe aus Stein, so alt wie die Welt. Als sie vor 7 Jahren von Selena gefunden wurde und der alten Meckerziege das Leben rettete und sich damit unwiderruflich verbunden hatte, hätte sie sich unmöglich vorstellen können, was sie alles erleben würden. Ja, man lernte die Geschichte von den Fabelwesen, die Erzählungen von den Göttern und den Nornen, die über die Seelen der Menschen richteten. Man wusste die Märchen über die mächtigen Hexen, die durchs Land zogen und den Menschen halfen, auswendig aufzusagen, aber es selbst zu erleben, mit dem eigenen Leib gegen einen Troll zu kämpfen, war etwas völlig anderes. Sie beschwerte sich nicht. Es war ihre Bestimmung, ihr Los, ihre Strafe, und es erfüllte sie, auch wenn ihr die alte Hexe auf die Nerven ging. Kein Wort des Lobes, keine freundliche Berührung. Ja, sie hatte den Alten getragen, aber Reika danach sehr wohl spüren lassen, dass sie ihre Schwäche missbilligte. Verdammte Ziege! Plötzlich sah sie eine Bewegung im Augenwinkel und drehte den Kopf. Bei der Hütte neben dem Wirtshaus, eine einfache Behausung, wahrscheinlich ein Schlafraum, ging die Tür auf. Und Liv kam heraus, oberkörperfrei und mit zerzaustem Haar. Verdammt, der Junge war wirklich schön. Sofort verdrängte sie den Gedanken. Dann sah sie hinter ihm eine Bewegung und erblickte mit ihren perfekten Augen im Dunkeln die junge Wirtstochter im dünnen Nachtkleid. Ihre Wangen waren gerötet, ihre Stirn war schwitzig. Reika schüttelte den Kopf. Der Kerl hatte gestern Abend gegen einen Troll gekämpft, sich fast mit seiner eigenen Feuermagie verbrannt und wusste nichts Besseres mit seiner Nacht anzufangen, als den Dorfmädchen nachzusteigen. Ein wenig Neid durchfuhr sie. Sie wünschte, sie könnte so etwas auch einfach mal locker nehmen. Sie verstand die Seelen der Menschen, sie spürte ihre Gefühle und ihre perfekten Sinne sagten ihr alles, was sie sonst noch wissen musste. Herzschlag, Atemtiefe, Schweiß auf der Stirn, Weite der Iris. Vor ihr konnte ein Mann nichts verheimlichen, also sollte sie doch auch erkennen, ob einer was taugte. Erneut seufzte sie, während sie Liv zuschaute, wie er sich von dem Mädchen verabschiedete und zum Wirtshaus lief. Wem machte sie etwas vor? Ihr Herz war vor langer Zeit verbrannt. Und außerdem war sie eh ständig auf der Reise. Wenn man dann doch einmal jemanden traf, war man schon wieder halb am Dorfausgang. Für was brauchte sie überhaupt Männer, dachte sie trotzig. Sie hatte schon genug Ärger mit ihren drei Hexen. Unwillig stand sie auf. Wenn Liv wach war, würden die anderen auch bald aufstehen. Sie humpelte zurück zur Wirtschaft und ging direkt in den Schankraum. Es war noch niemand hier und auch das Feuer war aus. Unsicher sah sie sich in dem dunklen Raum um. Ein einfacher Schankraum mit Tresen, Bänken, einigen Trophäen wie einem riesigen Hecht an der Wand, eine Zeichnung von einem Mann mit einem großen weißen Knüppel, ein kleiner Schrein für die Götter, an einer Wand ein Angelnetz, die übliche Dekoration. Sie wollte schon raus und das Mädchen rufen, damit diese die Glut entfachte und Met erhitzte, als ihr Blick noch einmal auf das Bild fiel. Ein kräftiger Mann mit auffällig schönen Muskeln, ein Bärenfell über dem muskulösen Oberkörper, einem dichten Vollbart, aber Glatze. In einer Hand dieser riesige, seltsam geformte Knüppel. Es war eindeutig, dass dies der Dorfheld Tegro war. Sie trat näher und betrachtete das Bild genauer. Die Waffe war wirklich sonderbar. Kein klassischer Knüppel. Und das Material war seltsam gezeichnet, als sollte es durchsichtig sein. Ein durchsichtiger Knüppel? Plötzlich riss sie die Augen auf, der Mund stand ihr ebenfalls offen und nach einem Moment stürmte sie zu der Kammer der Hexen. »Selena, Selena, ich glaube, ich weiß, was gestohlen wurde.« Etwas später saßen die drei Seidkonar nebeneinander auf der einen Seite des langen Tisches und blickten streng zu der bemitleidenswerten Gruppe von alten Männern und Frauen, darunter die Wirtin, die ihnen gegenüberstanden. Ihre Köpfe waren gesenkt, die Körperhaltung zusammengesunken. Alle spürten sie den Zorn der Hexen. Selena saß in der Mitte, rechts von ihr Garn, links Liv. Sie bildeten damit den Faden der Zeit, der sich von Vergangenheit zu Gegenwart in die Zukunft wand. So wie die Nurn die Menschen nach dem Tode richteten, so richteten nun die Seidkonar das sündige Dorf. »Zeige es ihnen«, befahl Selena streng, und Reika drückte sich von der Wirtshauswand ab und ging gemessenen Schrittes auf die Dörfler zu. Sie humpelte nicht mehr. Sie hatte noch Schmerzen, aber diese wusste sie zu unterdrücken. Vor der Gruppe stellte sie sich auf und zeigte ihnen das Bild mit dem Mann und der Keule. »Wer ist das?« fragte die Seidkonar hinter ihr. Keiner antwortete, bis die Wirtin einen alten Mann neben sich anstupste. Der zuckte erschrocken zusammen und schaute sie vorwurfsvoll an, aber nachdem die Wirtin nun mit den Schultern zuckte, seufzte er und beugte sich vor. Kurz betrachtete er das Bild achtsam, dann sagte er, »Das ist Tegro. Ich habe das vor Jahren gezeichnet. Da war er noch etwas, frischer.« Eine ältere Frau in der zweiten Reihe kicherte, aber der strenge Blick Selenas ließ sie verstummen. »Und diese Keule?« »Ist das ein Produkt deiner Fantasie oder besaß er sie wirklich?« Der Mann blinzelte Selena verdutzt an und blickte dann noch einmal auf das Bild. »Nein, nein, das ist Donnerkeil, seine berühmte Keule. Wo er die geschwungen hat, wuchs kein Gras mehr. Ich habe sie auch mal in der Hand gehabt, durchsichtig, aber unzerbrechlich. Wer hat sowas schon gehört?« Die anderen murmelten zustimmend. Sie alle schienen eine Erinnerung mit dieser Waffe zu verbinden. Selena wartete, bis sie zur Ruhe kamen und schaute sie dabei genervt an. Reika, die noch immer mit dem Rücken zu ihr stand, musste sie gar nicht sehen, um zu wissen, wie sehr sie diese Leute anstrengten. Selena hasste Bauern. Ruhe jetzt, sagte Reika schließlich leidenschaftslos. Gerne hätte sie Selena noch etwas schmoren lassen, aber es war jetzt nicht klug, die Mutter zu verärgern. Die Bauern erstarrten und verstummten sofort. »Wo ist die Keule jetzt? Wer von euch hat sie gestohlen?« Alle rissen die Augen auf und schauten sich gegenseitig unsicher an. Diese Anschuldigung trieb ihnen den Schweiß auf die Stirn. Die Wirtin, die sich schon vorher am regellosesten und mutigsten gezeigt hatte, fand als erste ihre Sprache wieder. »Ich muss doch bitten, erhabene Seidkuna, niemals würden wir so etwas tun. Es war die Waffe unseres geliebten Helden, natürlich hat sie niemand gestohlen.« »Ach nein, und wo ist sie dann?« Die Wirtin, die noch etwas hatte sagen wollen, klappte nun den Mund zu und erstarrte. Niemand antwortete. Selena hatte jetzt genug. Sie stand auf und schrie die Gruppe an. »Wisst ihr Einfallspinsel überhaupt, was diese Keule in Wirklichkeit ist?« Entsetzt blickten die Dörfler zu Boden. Sie kannten die Geschichten über den Zorn der Seidkuna und wollten ihn nicht provozieren. Reika spürte die Wut Selenas und wappnete sich. Wenn sie sich noch mehr aufregte, würde es gefährlich werden. Reika drehte ihren Körper ein wenig, damit sie leichter nach hinten schauen konnte, und fixierte die mittlere Hexe eindringlich mit ihrem Blick. Ihre beiden Blicke trafen sich kurz, und Selena schnaubte, als die Wirkung des Bandes zwischen ihnen ihren Zorn zu mildern suchte. Widerwillig ließ sie Reikas Eindringen in ihre Gefühle zu und entspannte sich ein wenig. »Es tut mir... Diese Keule war ein Geschenk der Trolle an euren Helden. Das ist nicht selten. Es ist der Zahn einer Trollfrau, die mit ihm befreundet war. Es ist üblich, dass die Trolle ihre Geschenke nach dem Tod des Freundes zurückerhalten. Hättet ihr nun bitte die Güte, mir zu sagen, wo er sich jetzt befindet?« Niedergeschlagenes Schweigen füllte den Raum. Die Bauern erkannten mit einem Mal die Tragweite des Problems und ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. Sie alle wussten, was geschehen konnte, wenn die Trolle dem Dorf zürnten. Sie alle kannten die alten Geschichten. In das entsetzte Schweigen hinein sprach die Tochter der Wirtin, die hinter der Theke stand und gelauscht hatte. »Wir haben die Keule, ich meine, den Zahn, mit dem Helden beerdigt, also im Meer versenkt.« Reika stand nackt in einem Fischerboot und fragte sich nicht zum ersten Mal in 7 Jahren Dienst, warum sie sich das alles eigentlich antat. Unter ihr schwappten die eisigen Wellen. Die Seidkuna waren um sie versammelt. »Und es gibt keinen anderen Weg?« fragte sie, von der Kälte zitternd.
»Du hättest ein Leibchen tragen können, aber du wolltest ja nicht«, krächzte Garn vergnügt.
Reika winkte ab. »Das behindert mich nur. Ich meine, die ganze Sache. Könntet ihr die Keule nicht einfach aus dem Wasser herauszaubern oder so?« Selena schüttelte den Kopf. »Nein, die Macht, die das benötigen würde, könnte uns alle ins Otur treiben. Du musst tauchen, es gibt keinen anderen Weg.« Reika seufzte. Die Otur war ein Zustand extremer Wut oder Verzweiflung, in den die Seidkuna geraten konnten, wenn sie kurz vor dem Tod waren, sich überanstrengten oder vor Wut die Kontrolle verloren. In diesem Zustand war ihre Magie viel mächtiger, aber auch vollkommen entfesselt und nicht mehr beherrschbar. Ganze Orte waren von dieser Macht schon verschlungen worden, und Seidkuna starben gewöhnlich, wenn man sie nicht rechtzeitig daraus hervorholte. Und das konnte nur die Redari, die einzigen, die ein emotionales Band zu den Hexen flechten konnten. Die Vorstellung, dass alle drei ihrer Seidkuna gleichzeitig in diese Raserei verfielen, ließ sie erschauern. »Na gut. Aber wenn ich ertrinke, verfolge ich euch aus dem Nebelreich.« Es war keine Drohung. Sie meinte es ernst. Sie kannte das Reich der Geister gut. Liv lachte, berührte ihre nackte Schulter vollkommen schamlos. Eine Wärme durchfuhr ihren Körper und sie spürte, wie sich eine Schicht aus Hitze um ihre Haut legte. Garn sang dabei seine kehligen Laute und schunkelte auf dem Boot hin und her. Selena hingegen blickte in den Himmel, flüsterte etwas und ihre Augen leuchteten. Dann trat sie näher und küsste die Jüngere auf den Mund. Es hatte nichts Erotisches an sich, eher mütterlich und zweckgebunden. Sogleich spürte die Redari, wie sich ein kühler Atem in ihrer Lunge festsetzte. Sie alle waren nun im Ritual verbunden, und solange die Magie wirkte, würden sie in Trance bleiben. Die Seidkuna sanken in sich zusammen, flüsterten und wisperten halb sitzend, halb liegend im Boot. Reika nickte, nahm ihren letzten Atemzug und sprang in die Fluten. Eigentlich hätte das eisige Wasser sofort wie tausende Nadeln ihren Körper durchstechen, ihre Glieder langsam einfrieren und ihre Muskeln erstarren lassen müssen. Aber die feurige Magie erwärmte ihre Haut und drängte die Kälte fort. Um sie herum blubberte und siedete das Wasser in winzigen, sprudelnden Blasen, während sie in die Dunkelheit des Fjordes abtauchte. Selenas Winde in ihrer Lunge verhinderten indessen, dass ihr der Atem ausging, und wie eine Umarmung absoluter Macht lag Garns väterlicher Zauber über allem und speiste die Magie der anderen. So waren alle drei bei ihr, als sie immer tiefer hinabtauchte und die Dunkelheit sie umfing. Jeder andere Mensch hätte bald im schwindenden Licht der Untiefen die Orientierung verloren, aber Reikas Augen sahen dennoch genug. Vor ihr breitete sich eine verborgene, geheime Welt aus, die noch nie ein Mensch erblickt hatte. Ein Unterwassergebirge mit Klüften und Schluchten und Algenwäldern, dessen Schönheit und Majestät ihr den Atem raubte. Silberne Fischschwärme, grünbläuliche Algengewächse, ganze Bergzacken und seltsame Korallen in allen nur denkbaren Farben erstreckten sich, je tiefer sie tauchte. Noch immer schützten sie die Wärme und der Wind, aber sie spürte, dass die Seidkuna, die mittlerweile viele Meter über ihr waren, nicht ewig den Zauber würden aufrechterhalten können. Sie musste sich beeilen, musste den Zahn finden. Hier hatten die Dörfler gesagt, war der Leichnam des Helden samt seinem brennenden Boot versunken. Auf der kleinen Spitze eines Unterwasserhügels hörte sie auf abzutauchen und schaute sich um. In einem Algenwald, der bläulich schimmerte und in dem sich viele kleine Sardinen tummelten, gab es keine Spur von Schiffsresten oder Ähnlichem. Rechts davon, in einigen zerklüfteten, bunten Korallen, lag ein Netz, das einst verloren gegangen war. Doch das musste schon einige Zeit her sein, denn es war mit Algen durchwachsen. Sie lauschte dem Meer, der unergründlichen Tiefe. Fischschwärme, Krebse, Muscheln, die sich langsam öffneten. In der Tiefe, weit unten verborgen, spürte sie einen Verstand, der anders war. Alt, gewaltig und geheimnisvoll. Die Gefühle des Geschöpfes waren nebelhaft und undurchsichtig, aber Reika spürte, dass es etwas beschützte. Einen Schatz, den es vor kurzem gefunden hatte. Plötzlich stach ihr eine entsetzliche Kälte in die Brust. Für einen Moment erstarrten ihre Glieder. Panisch blickte sie nach oben, wo weit entfernt das Boot vor sich hintrieb. Liv war erschöpft. Sie konnte seinen matten Geist spüren. Wie lange würde er die Wärme noch halten können? Und wie viel Zeit hätte sie, um hinaufzukommen, bevor der Zauber fiel? »Du musst durchhalten, Junge«, dachte sie und sendete diesen Gedanken durch die eisige Flut hinauf. Liv entspannte sich. Die Wärme kam zurück. Reika atmete Selenas Winde erleichtert ein und tauchte weiter hinab. Da war eine Spalte im Meeresgrund, dunkel und eng. Daneben, wie als Bestätigung, lagen einige verkohlte Schiffsreste. Reika tauchte hinein, ohne zu zögern. Die zerklüftete Schlucht war mit kantigen Muscheln bewachsen und an einer Stelle musste sie sich regelrecht hindurchquetschen. Als die Muscheln über ihre Haut schabten, spürte sie wieder die Anstrengung der Hexen über sich. Je mehr sie gefährdet war, umso schwerer wog der Zauber. Auch je weiter sie sich von den Seidkuna entfernte, fiel es diesen schwerer, sie zu beschützen. Sie spürte die Kälte und der Atem wurde dünner, doch sie musste weiter. Da war eine Unterwassergrotte, so dunkel, dass sie selbst kaum noch etwas sah, und dann tief unten ein bläuliches Glühen. Reika tauchte auf die Schluchten zu. Erst verstand sie nicht, was sie sah. Ein blaues Schimmern, das sich auf dem Boden ausbreitete, und ein leuchtender Hügel mit pinker Textur, der mit bläulich fluoreszierenden Adern durchzogen war. Sie waren die Quelle des Lichtes, welch seltsamer Felsen. Und dann begriff sie es. Ein Schwarm Baby-Oktopusse huschte plötzlich an ihr vorbei. Sie schwamm ein Stück rückwärts, um das Gesamtbild zu sehen. Das war kein Felsen. Am Grund der Höhle schlief ein Kraken, so riesig wie ein kleiner Berg, leuchtend blau und pink, umschwärmt von tausenden seiner Kinder. Das Gefühl der Oktopusbabys in ihrem Mund beim Verzehren des Eintopfs kam schlagartig zurück und eine Übelkeit breitete sich in ihrem Hals aus. Ein tiefer Schrecken gesellte sich dazu. Wie erstarrt schwebte Reika über dem Kraken, blickte ehrfurchtsvoll hinab. Ihre Augen wanderten über das gewaltige Geschöpf. Die Erinnerung an 1000 rote Augen in einem dunklen Meer drängte sich in ihren Geist. Aber sie schottete sich schnell ab. Sie hatte keine Zeit für die Vergangenheit. Die Gegenwart war bedrohlich genug. Die Luft ging ihr aus, die Wärme war fast gewichen und oben spürte sie, wie Liv zuckte und schrie und Stück für Stück die Kraft verlor und drohte, in den Otur zu gleiten. Ohne Reika, die ihn beruhigen konnte, würde Entsetzliches geschehen. »Reiß dich zusammen, Mädchen«, dachte sie an Selenas Stelle. »Wo war der Zahn?« Und ja, dort, ganz nah an den geschlossenen Augen des riesigen Kraken, umschlungen von einem gewaltigen Tentakel, sah sie ihn. Sie verlor keine Zeit, tauchte kraftvoll ab und auf das monströse Geschöpf zu. Kurz davor bremste sie ab, sie wollte es nicht rammen oder aus Versehen wecken. Doch ein weiterer Kälteschub ließ sie taumeln und fast auf den Leib stürzen. Doch sie fing sich ab. Ihre Haut war schon bläulich. Doch es war ihr egal. Sie war hier, um zu dienen. Den Menschen, den Seidkunna und zuallererst den Göttern. Sanft berührten ihre nackten Füße den schleimigen Tentakel. Sie griff in die Mitte, umfasste den Zahn, der so lange Zeit als Keule gedient hatte. Das Wesen zitterte kurz bei der Berührung und Reika blieb ganz still und hielt den windigen Atem an. War es erwacht? Hatte es die Augen geöffnet? Nein. Sie drückte die Füße etwas fester gegen die Haut des Geschöpfes und zog am Zahn. Sie war schnell und gewandt und es gab nichts, was sie nicht sah, aber verglichen mit anderen Redari war sie nicht besonders stark, verglichen mit normalen Menschen jedoch schon. Langsam, ganz langsam rutschte der Zahn aus der festen Umarmung des Kraken. Stück für Stück löste er sich, je mehr die Kriegerin ihre Füße in den schleimigen Tentakel stieß und zog und zog und zog. Und dann öffnete der Kraken die Augen. Reika erstarrte. Ihr Herz hörte kurz auf zu schlagen. Alles war aus. Gegen dieses Geschöpf würde sie nichts ausrichten können. Die dunklen Augen des Untieres blickten sie an. Sie schienen sie regelrecht zu durchbohren. Und dann schlossen sie sich wieder. Der Griff des Tentakels ließ etwas nach und Reika wurde samt Zahn nach oben weg vom Kraken gedrückt. Geschoben durch den eigenen Schwung ihrer Beine glitt sie nun aufwärts. Den Zahn umklammert, gleichzeitig spürend, dass die Zauber der Seidkunna langsam vergingen und Liv kurz davor war, die Kontrolle zu verlieren. Hastig kalkulierte sie. Wie weit war es noch nach oben? Wie kalt wurde das Wasser? Wie viel Atem hatte sie noch übrig? Schließlich sendete sie den Hexen ein einziges Gefühl. »Es ist alles gut«, drückte es aus, und die Zauber erloschen sofort. Wie ein Hammer traf sie die Kälte. Die Luft war augenblicklich fort, und die wendige Redari schoss wie ein Pfeil durch die Spalte, an den Muschelwänden vorbei und ins freie Meer. Hinauf, hinauf zur Oberfläche, zu Luft und Wärme, bis ihr schwarz vor Augen wurde. Sie erwachte keuchend im Boot. Die Kälte war entsetzlich. Die Seidkunna um sie herum trockneten sie hastig ab und flüsterten beruhigende Worte. »Großartig, Schwesterchen«, jubelte Liv.
»Gut gemacht, Kleine«, krächzte Garn.
»Du hast dir ganz schön Zeit gelassen«, lobte Selena. Auf einem Feld, mit Schnee bedeckt, etwas entfernt von einer zerstörten Hütte, ragte ein Felsen aus dem alten Land, wie ein Zahn aus einem Kiefer. Vier Gestalten standen davor, hinten eine junge Frau mit kurzen Haaren und harten Gesichtszügen, stark und treu, ein Schwert an ihrer Seite, eine Tätowierung am Hals. Davor ein altes Hutzelmännchen, gebeugt und gebogen auf einen Stock gestützt und in muffige Felle gekleidet. Daneben ein schöner junger Mann mit lockigen Haaren im geflickten Gewand und ganz vorne eine ehrfurchtgebietende Frau mit langem Rabenfedermantel und offenem schwarzen Haar. Sie sah aus wie eine Königin aus den Märchengeschichten. In beiden Händen wie ein Geschenk präsentiert, hielt sie eine Keule, die etwas anders war. Der Alte krächzte etwas in kehligen, unverständlichen Lauten, und es dauerte eine Weile, doch dann bebte die Erde. Sie riss auf, bäumte sich auf, warf den Schnee in die Höhe, und eine Gestalt erwuchs. 6 Meter hoch, mit feuriger Narbe auf der Brust und glühenden, wütenden Augen. Die Trollfrau blickte sie an, schaute hinab zu jenen, die sie bekämpft hatten, und blickte dann auf das Geschenk in Selenas Händen. Widersprach Garn.
»Wir bringen dir, was dir genommen wurde. Dein alter Freund gibt es dir zurück.
Die Trollfrau verharrte eine ganze Weile. Dann erbebte ihr Körper und sie sank langsam in die Knie, den Kopf zu Selena herabneigend. Als sie auf der Höhe der Mutter war, öffnete die Trollin ihr Maul. Zwischen den kristallenen Zähnen war deutlich eine Lücke zu erblicken. Selena trat vor, drehte den Zahn in den Händen und schob ihn in die Ritze des steinernen Kiefers herein. Der modrige, moosige Atem stach ihnen allen in der Nase. Es gab ein seltsames Knackgeräusch, dann saß der Zahn fest und unverrückbar. Die Trollfrau wartete noch, bis Selena zurücktrat. Dann erhob sie sich, blickte noch einmal herab und sagte in tiefer, menschlicher Sprache, die klang, als würden Berge aneinander gerieben werden.
»Danke, Götterkinder!«
Dann versank sie bis auf den Kopf wieder im Erdreich. Als nur noch ein Felsen zu sehen war, atmeten alle aus. Das Land hatte zurück, was ihm genommen worden war. »Und was machen wir jetzt?« fragte Liv, während sie langsam zurück zum Dorf schlenderten. Garn lachte krächzend von Raikas Rücken herab.
»Unsere Arbeit! Was sonst?«
Shit down.